Weltweit im Domradio hören Sie und Adolf Kolping ist heute unser Thema hier, der vor 150 Jahren verstorben ist. Ja, und was Not bedeutet, das hat der Sohn eines Schäfers am eigenen Leib damals schon erfahren. Geld für den Besuch der höheren Schule gab es in seiner Familie nicht, deswegen machte er eine Ausbildung zum Schuhmacher. Ja, und als Lehrling und Geselle, da bekam er die Schattenseiten des beginnenden Industriezeitalters hautnah mit. Das prägte ihn ein Leben lang. Deswegen gilt er heute als kirchlicher Sozialreformer der ersten Stunde. Vor 150 Jahren starb Adolf Kolping und heute gibt es rund 400.000 Kolpingsmitglieder rund um den Globus. Christian Feldmann ist Buchautor. Er hat das Buch geschrieben, Adolf Kolping, ein Leben der Solidarität. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, was denn eigentlich den Erfolg und die Beliebtheit Adolf Kolpings bis heute ausmacht.
Also ich denke mir, das Erste, was einem Nicht-Kolping-Menschen, ich bin ja einer, ich bin kein Kolping-Bruder, an diesem Kolping-Werk auffällt, das ist wohl diese unheimlich praktische Orientierung. Es sind in der Regel sehr sympathische Leute, die ganz bewusst und ganz entschlossen und sehr ernsthaft Christen sein wollen. Und das ist das Wesentliche, auch allen sagen und öffentlich machen, was ja heute gar nicht selbstverständlich ist. Aber diese Leute erkennt man eben nicht an Kreuzen, am Anzug Revers oder daran, dass sie regelmäßig den Rosenkranz beten oder in Prozessionen vor Kameras rumspazieren, sondern was die tun, das hat irgendwie meistens mit der Gesellschaft oder auch mit der Politik zu tun, mit den großen sozialen Fragen und auch mit den kleinen Fragen, mit den kleinen Problemen des Alltags und der Nachbarschaft. Und das ist, glaube ich, das unheimlich Anziehende und Sympathische an dieser christlich-katholischen Alltagsgesellschaft.
Also eher so ein zupackender Charakter?
Ja.
Handfest. Wie glauben Sie, konnte das entstehen und sich etablieren? Wo kommt das her?
Das kommt vermutlich daher, dass der Gründer ein ganz solider Schuhmacher war, wie er klein war, dass kein Geld zum Studieren da war. Und er wollte dann ja erst, er hat hochfliegende Pläne gehabt, er wollte akademischer Theologe werden. Man hat ihn dann nach Elberfeld gesteckt, wo die Industrialisierung ihr ganzes hässliches Gesicht damals gezeigt hat. Und da hat er, würde ich sagen, eine richtige Bekehrung erlebt. Da hat er plötzlich kapiert, Gott ist vielleicht in diesen einfachen Handwerksburschen eher zu finden als in verstaubten Büchern. Und das hat, glaube ich, seine ganze Glaubenshaltung und seinen Verband und seine Visionen von Gerechtigkeit und von Christentum in der Welt geprägt.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Verhältnisse, in denen Adolf Kolping groß geworden ist. Der schrieb ja zu seiner Zeit, das Leckeschiff der Industrie lag auf dem Strande, das Schiffsvolk irrte trostlos auf nacktem Ufer jener Unbilder Verhältnisse preisgegeben. Wie muss man sich die Verhältnisse, in denen er lebte und die er beobachtete und kritisierte, damals vorstellen?
Das ist erstaunlich poetisch für Kolping, so wie ich ihn kenne. Es war eine knochenharte Sache, was er da erlebt hat. Nicht Elberfeld war, fast nirgends in Deutschland trafen damals die technischen Höchstleistungen in den Fabriken und das nackte Elend der Arbeiter so brutal aufeinander. Nicht? Er hat also wirklich die Opfer des Fortschritts dort hautnah erlebt. Es fehlten Brot und Milch für die Kinder, es fehlten Medikamente, die Familienväter haben gesoffen, viel zu wenig verdient, die Fabrikbesitzer haben ihre Arbeiter ausgebeutet, haben ihn oft den Lohn gar nicht mal ausgezahlt, sondern haben ihnen Gutscheine gegeben für ihre eigenen Betriebe, wo sie schadhafte Anzüge kaufen mussten oder ranzige Butter. Also es war wirklich schlimmster Manchester-Kapitalismus, den Kolping damals erlebt hat.
Und er hat damals keine Trennung mehr zwischen religiösem und irdischem sozialen Leben vorgenommen. Das schreiben Sie in Ihrem Buch, das war seine Überzeugung. Wie außergewöhnlich, wie revolutionär war denn das damals?
Klingt heute völlig normal. Ich meine, welcher Christ sagt schon, man darf nur in der Kirche sitzen und keine Politik machen. Aber damals war das in der damaligen aufgeheizten Situation, überall Revolutionen, war das wirklich was Rebellisches und was Gefährliches. Nicht? Die preußischen Behörden haben den jungen Verband bespitzelt. Die haben in jedem Zusammenschluss von Handwerkern natürlich gleich eine Revolution gewittert. Überall politische Zensur. Kolping ist bei der Polizei angezeigt worden, weil er eben einen Handwerkerverband gegründet hat. Also es war damals wirklich was völlig Neues und er hat auch nicht viel Rückhalt gehabt im bürgerlichen Christentum und leider auch in der kirchlichen Obrigkeit. Er hat einige Fürsprecher gehabt, zum Beispiel den Erzbischof von Köln, sogar später auch den Papst, aber er hat sich ganz, ganz mühsam und ganz hart durchsetzen müssen.
Das bedarf ja auch eines bestimmten Charakters, sich gegen so viel Widerstand durchzusetzen. Wie würden Sie ihn als Person einschätzen?
Ein bisschen spröde, ein bisschen humorlos, ein bisschen melancholisch eigentlich auch. Er war zeitlebens krank, aber er war besessen von einer wahnsinnigen Liebe zu den Kaputtgemachten, zu den Kleinen. Er kam ja auch aus dieser Ecke, er kam aus dem Milieu und er hat eine unwahrscheinliche Disziplin gehabt, eine Leidenschaft, den ganzen Alltag zu heiligen, wie man es damals sagte, und das Christentum eben aus den, wie er immer geschrieben hat, aus den Betkammern rauszuholen, ins öffentliche Leben zu stellen.
Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit Adolf Kolping. Was interessiert Sie eigentlich persönlich so an der Person Adolf Kolpings? Warum arbeiten Sie immer wieder zu diesem Thema?
Ist ein bisschen schwierig. Ich habe ihn zunächst, vor 20 Jahren ungefähr, habe ich ihn gar nicht so sympathisch gefunden. Da war er mir ein bisschen zu steif, eben zu humorlos, wie ich schon sagte. Manchmal eine ziemlich aggressive Sprache. Er schreibt nicht besonders freundlich über den politischen Liberalismus, über die Demokratie. Er schreibt schrecklich über die sittlichen Gefährdungen der Leute und so weiter. Aber ich habe dann so langsam, je länger und je intensiver ich mich eben mit Not gedrungen mit ihm beschäftigt habe, als die Seligsprechung kam und ich eine Biografie schreiben sollte, desto mehr habe ich mich, ich kann es nicht anders sagen, in diese Figur verliebt, nicht, die ihre Schwächen und ihre Einseitigkeiten hat, aber eine mitreißende Besessenheit von ihrer Idee und von ihrer Vision. Und die Vision, wie man jetzt sieht, ist ja eine zeitlose Vision, auch wenn er bei manchen politischen Fragen sehr, sehr zeitbedingt geredet hat. Die Vision, das Christentum rauszuziehen in die Gesellschaft, an die Ränder zu gehen, wie es der jetzige Papst jeden Tag wieder sagt, sich den Herausforderungen zu stellen, die die Menschenwürde bedrohen, nicht bloß die Christenprivilegien, sondern tatsächlich die Würde und die Freiheit des Menschen, das ist einfach zeitlos gültig und das hat er mit in die Kirche reingebracht und dafür kann man ihn immer noch lieben.
So ein bisschen so etwas wie eine Liebeserklärung vom Kolping-Biografen Christian Feldmann. Er hat das Buch geschrieben, Adolf Kolping, ein Leben der Solidarität, und das Buch ist im Herder Verlag erschienen.